Wer beim Stichwort Hanf jetzt magischen Anschluss erwartet, nur an würzige Düfte und verklärte Gesichter denkt, geht fehl. Hanf ist nämlich zunächst mal eine schnell wachsende Faserpflanze, liefert Rohstoffe fürs Bauen, für Textilien und auch Lebensmittel. Jahrtausende wurde sie von Menschen genutzt, doch jahrzehntelang unterlag der Anbau strengen Verboten. Jetzt wird das Potenzial von Hanf wiederentdeckt. Es wird einmal die Wiederentdeckung des Hanf als Nutzpflanze, so hat meine Kollegin Anke Burmeister ihre Reportage genannt.
Nur ein paar Schritte vom Roten Rathaus entfernt wird Hanf angebaut, ganz legal. Im Hanfmuseum im Nikolaiviertel stehen einige Pflanzen leuchtend grün hinter Glas. Sie wachsen 2 bis 4 Zentimeter pro Tag.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Leute schon was von den Kleinblüten in Plastiktüten wissen. Aber dass da an der Pflanze viel mehr dran ist, das nicht. Und dann ist es ganz praktisch, wenn man mal so von der Wurzel bis zur Blüte, die den ganzen Ärger macht, die Pflanze sieht.
Museumsdirektor Steffen Geier beschreibt in seinem Museum die 2 Seiten der Pflanze. Es gibt Hanfsorten, die viel psychoaktive Substanz, THC, also Tetrahydrocannabinol, enthalten. Und Sorten, die fast THC-frei sind. Das ist der sogenannte Nutz- oder Faserhanf. Das beste Beispiel dafür sind die Klamotten, die Steffen Geier trägt. Sogar die kleinen Löcher in seinem T-Shirt dienen der Anschauung.
Das ist halt meine normale Dienstkleidung. Der Hanf hat den großen Vorteil, dass er sehr stabile Fasern hat. Insofern stören mich die Löcher nicht, weil ich dann zeigen kann, dass auch die Löcher in den Hanfklamotten noch stabil sind. Im Gegensatz zur Baumwolle, wo dann einfach die Fasern so kurzfaserig sind, dass die immer weiter aufreißen. Wir kennen das von den Jeans, die kriegen weiße Striche, so Ermüdungsbrüche. Ich habe eine Hanfjeans an, bei mir passiert das nicht.
Die schnell wachsende, stabile Pflanze ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt mit sehr vielen Sorten. Über Jahrhunderte entstehen Seile, Segel, Stoffe oder Papier aus Hanffasern. Auch in unserer Sprache finden sich die Spuren wieder. So habe ich bisher beim Rösten an Kaffee gedacht. Aber das Wort kommt vom Rötten, dem Verfaulen oder auch rotbraun werden. Denn der Hanf muss nach der Ernte eine Weile auf dem Acker rotten oder rösten, damit sich die Pektine im Pflanzstängel auflösen und die Fasern sich besser vom Holz lösen können, den Schäben. Und schon lerne ich wieder die Bedeutung eines Wortes kennen.
Hanfwolle heißt nicht, dass dafür irgendein Tier leiden musste, sondern das sind Fasern, die so sauber ausgekämmt sind, ausgehechelt sind, heißt das beim Hanf, dass man sie hinterher verarbeiten kann wie Wolle. Und das heißt in erster Linie, dass wir sie verspinnen, also verdrehen, damit sich die Fasern noch besser aneinander festhalten können. Dabei ist es wichtig, dass keine Reste von den holzigen Teilen, von den Schäben mehr drin sind, sonst wird der Faden beim Spinnen ungleichmäßig dick. Und dann entstehen beim Weben kleine Knoten auf der Kleidung. Als früher noch viele Leute Hanfkleidung anhatten, hat man dann zu den Leuten mit den Knoten auf der Kleidung gesagt, guck mal, der ist noch voller Schäben, der ist ganz schäbig angezogen.
Diese Schäben können zum Beispiel mit Kalk verpresst werden. Sie ergeben dann einen leichten, wärmedämmenden und CO2-neutralen Baustoff. Der Hanfingenieur Henrik Pauli hat diesen Baustoff im Berliner Hanfmuseum entdeckt und mittlerweile gehört ihm eine Firma in Süddeutschland. Unter seiner Anleitung wurde ein Tiny House am Berliner Stadtrand gebaut, es entsteht ein Einfamilienhaus in Berlin, es werden alte Bauten in Brandenburg saniert. Pauli gehört zu einem wachsenden Netzwerk von Bauunternehmern, Architekten und Handwerkern, die sich mit Hanf auseinandersetzen. Zum Beispiel auch Hans-Jörg Gusovius vom Potsdamer Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie.
Das Besondere an der Hanfpflanze ist sicherlich das schnelle Wachstum, was es ermöglicht, den Anbau ohne Pflanzenschutzmittel, zumindest ohne Herbizide, zu bewältigen. Darüber hinaus denke ich, dass der Hanfanbau seinen Platz in der Zukunft auch in Brandenburg haben kann, da er gut adaptiert ist an die Bedingungen, die uns durch den Klimawandel vorstehen, wenn wir sie nicht sogar schon haben. Das heißt, durch vergleichsweise große Wurzelmasse die Pflanze in der Lage ist, sich hier auch Wasserressourcen zu erschließen, was anderen Pflanzen nicht möglich ist.
Hanf wächst also schnell, bindet CO2. Und wenn er als Baustoff verarbeitet wird, entsteht kein Sondermüll, sondern im Gegenteil, er kann wiederverwertet oder kompostiert werden. Doch das Wissen um die Verarbeitung ist fast in Vergessenheit geraten. Um 1880 wird in Deutschland und gerade in Preußen viel Hanf angebaut. Doch dann werden Maschinen zur Verarbeitung der Baumwolle entwickelt. Diese lässt sich viel einfacher aufschließen. Außerdem erreichen Jute und Sisal aus den Kolonien das Land. Und das ist viel billiger. Im Zweiten Weltkrieg wird dann nochmal der Hanfanbau vor allem für die Herstellung von Uniformen interessant und verschwindet dann fast völlig. Hanf für Segel, Netze oder Seile wird aus chemischen Fasern ersetzt. Häuser werden mit Steinwolle oder Styropor gedämmt. In der DDR kommt der Hanfanbau 1974 praktisch zum Erliegen. In der Bundesrepublik ist der Hanfanbau von 1982 bis 1996 komplett verboten. Der warme Sommerwind weht über die Uckermark. Ich stehe auf dem weitläufigen Gelände der Hanffaser-Uckermark in Prenzlau. Gleich 1996 wurde diese Firma, die mittlerweile eine Genossenschaft ist, gegründet. Der Produktionsingenieur Martin Brassel führt mich über das Gelände und zeigt auf ein Feld.
Das erste Mal, dass der Landwirt Hanf angebaut hat und ist direkt auf der Fläche hier nebenan. Wir konnten also direkt von unserem Grundstück runterfahren, zu dem dort Ernte durchführen bzw. von dort das Stroh holen, um bei uns zu lagern. Dies Jahr, wie es sich gehört, dann Weizen darauf angebaut, um halt die Vorfruchtwirkung des Hanfes dann zu nutzen.
Der Anbau von Nutzhanf bringt viel Papierkram mit sich, denn er ist streng geregelt und muss bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gemeldet werden. In Brandenburg wurde im letzten Jahr auf einer Fläche von 450 Hektar Hanf angebaut. In Niedersachsen dreimal so viel. Damit liegt unsere Region bundesweit im Mittelfeld. Über das große Gelände der Hanffaser-Uckermark fährt ein wendiger, niedriger Transporter mit großen Greifern. Er bringt die Ballen oder Bündel an die lange Maschine, in der Hanf mechanisch aufgeschlossen wird. Das sind mehrere 10.000 Tonnen Hanfstroh im Jahr. Sie kommen überwiegend von Landwirten aus der Umgebung in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Und während der Hanfanbau relativ unkompliziert ist, wird es bei der Verarbeitung schon schwieriger. Für die Ernte werden spezielle Maschinen benötigt und zwischen Holz und Rinde des langen Stängels verbergen sich erst die Fasern und daraus entstehen in Prenzlau unterschiedliche Baustoffe.
Wenn Sie jetzt hier rüberschauen, dann haben wir sehr viele verschiedene Ausstellungsstücke, wo man die verschiedenen Produkte auch sehen kann. Also hier sehen Sie zum Beispiel den Stopfhanf, der hier in der Seite eingebracht wird, um die Wand zu dämmen, oder unterm Dach als Einblasdämmung. Sie sehen hier zum Beispiel einen Zopf aus Hanffasern, den man zum Kalfatern oder zum Abdichten von Fenstern und Türen benutzt. Unten drunter, da können Sie eine Dämmschüttung sehen, die also zum Beispiel den Trittschall dämmt, und auch ein Trittschallvlies, was wir im Angebot haben.
Und übrig bleiben auch hier die Schäben, die festen Reste des Hanfstängels. Die können zum Beispiel mit Kalk zu Steinen verpresst werden. Das brandenburgische Landwirtschaftsministerium fördert dazu ein Projekt, zuständig die Klimapraxis mit ihrem Sitz in der Marienstraße in Berlin-Mitte. Dort treffe ich die Geschäftsführerin Dr. Sasa Franke und den Agrarwissenschaftler Matthias Maywald. Bis Ende nächsten Jahres soll eine neue Wertschöpfungskette aufgebaut werden. Dafür wird eine transportable Manufaktur zum Herstellen von Hanfkalkstein zusammengestellt. Die soll in einem großen Container Platz finden. Auf der Bioranch Zempo, auch so ein Ort, auf den ich während der Recherchen immer wieder stoße, finden schon Workshops statt. Das Interesse ist groß, meint Matthias Maywald.
Und ich habe das Gefühl, in der Baubranche ist es eher so, dass die Türen schon offen sind. Die suchen händeringend nach Alternativen. Denen ist das bewusst, dass sie eine riesige Ressourcenverschwendung darstellen. Aber ihnen fehlen die Materialien. Also für die ist es immer, ja, Lehm, okay, da wissen wir, was wir haben und was wir bekommen. Hanfkalk, her damit.
Denn Hanfkalksteine dämmen gut und sie können eben vor Ort auf der Baustelle hergestellt werden.
Wenn ich die Schäben mit Lehm mische, habe ich ein viel schwereres Material und ich habe auch eine ganz andere Bauphysik dahinter. Also es ist nicht so diffusionsoffen. Lehm hält die Feuchtigkeit sehr stark und ein Hanfkalkstein hat 2% Trockenfeuchte. Das heißt, der möchte immer trocken sein. Und damit nimmt er Wasser schnell auf und gibt es aber schnell wieder ab.
Es klingt alles ziemlich einfach, wenn da nicht die deutsche Gesetzgebung wäre. Matthias Maywald erklärt mir die Schwierigkeiten mit dem alten, neuen Baustoff Hanf.
Das ist zum einen die Mischung aus einem Naturprodukt und einem mineralischen Produkt. Und das Naturprodukt, also der Hanf, ist jedes Mal eben anders. Also er hat da viel Sonne abbekommen, hat er wenig Sonne abbekommen, auf welchem Boden ist er gewachsen, welche Sorte habe ich angebaut, wie habe ich gedüngt. Und damit ist dann die Schäbe auch jedes Mal unterschiedlich. Und in der deutschen Bauindustrie möchte ich halt feste Zahlen zu festen Produkten haben. Es gibt einzelne Versicherer, die das auch übernehmen. Und es sind private Bauträger und die gehen dann selber in die Gewährleistung.
In der Nähe der französischen Hauptstadt Paris wurde eine Turnhalle aus Hanfkalk errichtet, große Wohnhäuser wurden gebaut und überhaupt wird in Frankreich im europäischen Vergleich der meiste Hanf angebaut. Nach Informationen der Europäischen Vereinigung für Industriehanf auf einer Fläche von 20.000 Hektar. Deutschland folgt mit 7.000 Hektar auf Platz 2. Das Gebiet nordwestlich von Berlin, das Luch von Rhin und Havel, war Ende des 19. Jahrhunderts ein riesiges Hanfanbaugebiet. Hanf für Seile, Segel, Kleidung und Öl. Hanf galt als die Olive des Nordens, denn die Samen des Nutzhanfes sind voller ungesättigter Fettsäuren. Heute macht das Handwerk daraus vegane Brotaufstriche. Dafür fahre ich nach Oranienburg und Sven Brücke zeigt mir seine Produktionsanlage. Die geschälten Hanfsamen stehen in großen Papiersäcken auf den Küchenfliesen des Oranienwerks.
Der ist jetzt geschält schon, genau. Mhm. Das tun wir uns nicht an.
Lecker. Und wo kommt der jetzt her?
Ja, also wir hatten jetzt zum Beispiel kürzlich aus Thüringen Hanf. Hauptsächlich haben wir so 2-3 Großhändler aus Deutschland oder in Deutschland ansässig, die auch zum Teil in Deutschland anbauen lassen. Das ist aber von der Kapazität noch nicht ausreichend, im Biosegment auf jeden Fall nicht. Das heißt, also, sie haben so etwa eine Deckung von 30%. Der Rest kommt dann aus europäischen Anrainerstaaten bevorzugt. Haben wir da dann französischen Hanf, österreichischen Hanf, der allerdings meist sehr kostenintensiv ist. Aus Italien kommt ab und an mal Ware und dann sehr verstärkt in den letzten Jahren aus den baltischen Staaten.
Hanf schmeckt leicht nussig und ist für Allergiker geeignet. Sven Brücke hat mit seinem Geschäftspartner, einem Lebensmitteltechnologen, das perfekte sojafreie Tofu gesucht. Dabei entstanden Pestos und Aufstriche in vielen Geschmacksrichtungen, Tomate, Steinpilz oder Dattel. Mittlerweile können Sie auch das perfekte Hanftofu und vegane Hanfbratlinge in verschiedenen Geschmacksrichtungen produzieren. Die Geschäfte laufen für das Handwerk ganz gut. Die Produkte sind in 100 Bio-Supermärkten in Berlin gelistet. Im Einzelhandel sind sie zu finden und es kündigt sich eine Kooperation mit einer österreichischen Supermarktkette an. Natürlich spürt das Handwerk auch die Inflation, aber die Lebensmittel aus Hanf haben ein großes Potenzial, da ist sich Sven Brücke sicher.
Also ich denke da zum Beispiel an eine Hanfmilch. In jedem Produktbereich, die Lebensmittel hergeben können, kann man auch was mit Hanf machen. Also ich kann einen Pudding aus Hanfmilch machen, ja, oder einen Joghurt. Es gibt Mozzarella mittlerweile oder einen Mozzarella-Ersatz. Ja. Also da ist wahnsinnig viel Potenzial.
Richtig groß denkt Ulrich Schiertz. Er ist Geschäftsführer der Felde Fibers GmbH. Seit Jahren ist dort die Verarbeitung von Faserpflanzen das Thema. Ich erreiche den vielbeschäftigten Mann online für ein Gespräch.
Wir bauen in Neuruppin eine Textilfaserherstellung. Wir planen diese neue Fabrik, die befindet sich im Bau gerade bei Neuruppin, im Nachbarort Dabergotz. Da ist ein Gewerbegebiet, der Temnitzpark. Und dort haben die Bauarbeiten jetzt vor ein paar Monaten begonnen. Und dort wird das Stroh angeliefert. Und dann auch bis zur fertigen Faser produziert.
Es wird ein zweistelliger Millionenbetrag investiert, Jobs für 25 bis 30 Leute entstehen. Und das Besondere an der Fabrik ist die weltweit einmalige Verarbeitungsanlage für verschiedene Faserpflanzen.
Unser Verfahren ist Multipurpose, welches bedeutet, dass wir alle Bastfaserpflanzen verarbeiten können. Bastfaserpflanzen sind Fasern, die im Stängel der Pflanze sich befinden. Da gibt's dann zum Beispiel andere Fasertypen, sowas wie die Baumwolle, die ist nicht im Stängel von der Pflanze, sondern in der Fruchtkapsel. Also grundlegend ein anderer Fasertyp, eine andere Gewinnung der Faser. Und zu den Bastfaserpflanzen zählen außer dem Hanf auch noch Leinen und die Brennnessel. Das sind so unsere heimischen üblichen Faserpflanzen und die können wir alle verarbeiten.
Die Firma konzentriert sich auf Hanf. Der wird vor allem aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt kommen. Die Fasern sind ökologisch und die Nachfrage ist groß.
Wir haben einen sehr feinen Aufschluss der Hanffaser. Das bedeutet, die Qualität unserer Textilfasern ist sehr hoch und die können ohne weiteres versponnen werden zu Garnen. Und das öffnet dann gleich die Tür für Bekleidung, Mode, aber auch so etwas wie Heimtextil, Automobil ist auch vorstellbar, also eigentlich jegliche textilen Anwendungen. Und des Weiteren kann man sie auch für sogenannte nicht versponnene Anwendungen verwenden. Da gibt es Füllungen, zum Beispiel Wattierungen für Jacken oder im Bereich Bettwaren, Füllungen für Matratzen, Topper oder Bettdecken, Kopfkissen. Da gibt es ein sehr breites Anwendungsspektrum.
Um die Hanffasern zu gewinnen, reicht es, Winterhanf anzubauen. Das heißt, Hanf wird als Zwischenfrucht nach der Weizenernte eingebracht und noch vor dem Winter geerntet. Natürlich muss auch das vom Landwirt gemeldet werden. Hanf ist so eine richtige Wunderpflanze, hat im Laufe meiner Entdeckungsreise ein Gesprächspartner gesagt. Und dabei habe ich über Hanf in der Kosmetik, Hanf als Grundlage für Papier, das nicht vergilbt, oder Hanf als Material für den 3D-Drucker, wie es schon in manchen Unis ausprobiert wird, noch gar nicht gesprochen. Das Potenzial der relativ genügsamen und schnell wachsenden Pflanze wird in unserer Region gerade wiederentdeckt.
Da ist also noch viel möglich in Sachen Hanf, konstatiert Anke Burmeister in ihrer Wiederentdeckung einer alten Nutzpflanze.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.